St. Mungo Hospital für magische Krankheiten und Verletzungen. Harry war so erleichtert, dass sie ihn ernst nahm, dass er nicht zögerte, sondern sofort aus dem Bett sprang, seinen Morgenmantel anzog und die Brille wieder auf die Nase setzte. »Sie kommen auch mit, Weasley?« sagte Professor McGonagall. Sie folgten ihr an den stummen Gestalten Nevilles, Deans und Seamus vorbei aus dem Schlafsaal, die Wendeltreppe hinunter in den Gemeinschaftsraum, durch das Porträtloch und den mondbeschienenen Korridor der fetten Dame entlang. Harry war zumute, als könnte die Panik ihn jeden Moment überwältigen. Er wollte loslaufen, nach Dumbledore rufen. Mr. Weasley blutete, während sie hier so gemächlich dahingingen. Und was, wenn diese Fangzähne, Harry versuchte fieberhaft nicht meine Fangzähne zu denken, giftig gewesen waren? Sie kamen an Mrs. Norris vorbei, die ihre Lampenaugen auf sie richtete und schwächlich fauchte. Aber Professor McGonagall machte »Scht«, und die Katze verzog sich in die Düsternis. Und ein paar Minuten später hatten sie den steinernen Wasserspeier erreicht, der den Eingang zu Dumbledores Büro bewachte. »Zischende Zaubertrops«, sagte Professor McGonagall. Der Wasserspeier erwachte zum Leben und sprang beiseite. Die Wand hinter ihm teilte sich und gab den Blick auf eine steinerne Treppe frei, die sich stetig aufwärts bewegte, wie eine spiralförmige Rolltreppe. Die drei betraten die beweglichen Stufen. Hinter ihnen schloss sich die Wand wieder mit einem dumpfen Schlag und sie wurden in engen Kreisen nach oben getragen, bis sie die hochglanzpolierte Eichentür mit dem greifenförmigen Bronzeklopfer erreichten. Obwohl es inzwischen weit nach Mitternacht war, drangen Stimmen von drinnen heraus, ein regelrechtes Geplapper. Es hörte sich an, als hätte Dumbledore mindestens ein Dutzend Leute zu Gast. Professor McGonagall klopfte dreimal mit dem Bronzegreif und die Stimmen erstarben sofort, als hätte jemand sie abgeschaltet. Die Tür öffnete sich von selbst und Professor McGonagall führte Harry und Ron hinein. Der Raum lag im Halbdunkel. Die merkwürdigen silbernen Instrumente, die auf den Tischen standen, waren stumm und still, anstatt zu surren und Rauchwölkchen auszupuffen, wie sie es sonst taten. Die Porträts ehemaliger Schulleiter und Schulleiterinnen an den Wänden dösten alle in ihren Rahmen. Hinter der Tür schlummerte den Kopf unter dem Flügel ein prächtiger rotgoldener Vogel von der Größe eines Schwanes auf seiner Sitzstange.
»Oh, Sie sind's, Professor McGonagall, und,
Dumbledore saß auf einem hohen Lehnstuhl hinter seinem Schreibtisch. Er beugte sich vor in den Lichtkreis der Kerze, der seine Unterlagen beleuchtete. Er trug einen herrlich bestickten violett-goldenen Morgenrock über einem schneeweißen Nachthemd, schien jedoch hellwach und hatte die durchdringenden hellblauen Augen aufmerksam auf Professor McGonagall geheftet. »Professor Dumbledore, Potter hatte einen Albtraum«, sagte Professor McGonagall. »Er behauptet, es war kein Albtraum«, warf Harry rasch ein. Professor McGonagall wandte sich mit leicht gerunzelter Stirn zu Harry um. »Schön und gut, Potter. Dann erzählen Sie es dem Schulleiter.« »Ich hab geschlafen«, sagte Harry, und trotz seiner Panik und seines verzweifelten Wunsches, Dumbledore möge ihn verstehen, irritierte es ihn doch ein wenig, dass der Schulleiter ihn nicht ansah, sondern seine eigenen verschränkten Finger betrachtete. »Aber es war kein normaler Traum, es war Wirklichkeit. Ich habe gesehen, wie es passierte.« Er holte tief Luft. »Ron's dead. Mr. Weasley wurde von einer Riesenschlange angegriffen.« Nachdem er sie ausgesprochen hatte, schienen die Worte in der Luft wiederzuhallen und klangen ein wenig albern, sogar komisch. Eine kurze Pause trat ein. Dumbledore lehnte sich zurück und starrte nachdenklich zur Decke. Ron, geschockt und weiß im Gesicht, blickte von Harry zu Dumbledore.
»Wie hast du das gesehen?« fragte Dumbledore ruhig und sah Harry immer noch nicht an.
»Also, ich weiß nicht«, sagte Harry reichlich aufgebracht, »was spielte das für eine Rolle? In meinem Kopf, vermute ich.«
»Du verstehst mich falsch«, sagte Dumbledore im selben ruhigen Ton. »Ich meine, kannst du dich erinnern, wo du genau warst, als du diesen Angriff gesehen hast?«
Standest du vielleicht neben dem Opfer? Oder hast du von oben auf das Geschehen herabgeblickt?«
Das war eine derart eigentümliche Frage, dass Harry Dumbledore mit offenem Mund anstarrte. Es war fast, als wüsste er:
»Ich war die Schlange«, sagte er. »Ich habe alles aus der Sicht der Schlange gesehen.«
Einen Moment lang sagte niemand ein Wort. Dann fragte Dumbledore, nun den Blick auf den immer noch kreidebleichen Ron gerichtet, mit anderer, schärferer Stimme:
»Ist Arthur schlimm verletzt?«
»Ja«,
sagte Harry nachdrücklich.
»Warum waren Sie alle so schwer vom Begriff? War Ihnen nicht klar, wie stark jemand blutete, dem solch lange Fangzähne in die Seite geschlagen wurden? Und warum konnte Dumbledore nicht wenigstens so höflich sein und ihn ansehen?«
Aber Dumbledore stand auf, so abrupt, dass Harry zusammenzuckte, und wandte sich an eines der alten Porträts, die knapp unter der Decke hingen.
»Everard«,
sagte er schneidend,
»und Sie auch, Dillis.«
Ein fahlgesichtiger Zauberer mit kurzen, schwarzen Stirnfransen und eine ältere Hexe mit langen silbernen Ringellöckchen im Bilderrahmen neben ihm, die beide scheinbar tief und fest geschlafen hatten, schlugen sofort die Augen auf.
»Haben Sie zugehört?«
fragte Dumbledore. Der Zauberer nickte. Die Hexe sagte:
»Natürlich.« »Der Mann hat rote Haare und trägt eine Brille«, sagte Dumbledore. »Everard, Sie werden Alarm geben müssen und sehen Sie zu, dass er von den richtigen Leuten gefunden wird.«
Beide nickten und entfernten sich seitlich aus ihren Rahmen, doch statt in benachbarten Bildern wieder aufzutauchen, wie es normalerweise in Hogwarts geschah, blieben sie beide verschwunden. Der eine Rahmen enthielt jetzt nur noch einen schwarzen Vorhang im Hintergrund, der andere einen hübschen Ledersessel. Harry fiel auf, dass viele der anderen Schulleiter und Schulleiterinnen an den Wänden, die zwar höchst überzeugend schnarchten und sapperten, ihn hin und wieder verstohlen unter den Augenlidern hervor anlugten, und plötzlich war ihm klar, wer geredet hatte, als sie geklopft hatten.
»Everard und Dillis waren zwei der berühmtesten Schulleiter von Hogwarts«, sagte Dumbledore.
Er ging jetzt um Harry, Ron und Professor McGonagall herum und näherte sich dem prächtigen Vogel, der auf seiner Stange neben der Tür kauerte und schlief.
»Sie sind so berühmt, dass Porträts von beiden auch in anderen wichtigen Zauberereinrichtungen hängen. Da sie sich frei zwischen ihren eigenen Porträts bewegen können, sind sie vielleicht imstande, uns zu sagen, was andernorts geschieht. Aber Mr. Weasley könnte überall sein«, sagte Harry. »Bitte setzt euch, alle drei«,
sagte Dumbledore, als hätte Harry nicht gesprochen.
»Everard und Dillis werden wohl einige Minuten weg sein. Professor McGonagall, würden Sie bitte weitere Stühle beschaffen?«
Professor McGonagall zog den Zauberstab aus der Tasche ihres Morgenrocks und schwang ihn. Drei Stühle erschienen aus dem Nichts, hölzern und mit steilen Lehnen, ganz anders als die bequemen Chinslehnstühle, die Dumbledore bei Harrys Anhörung heraufbeschworen hatte. Harry setzte sich und beobachtete Dumbledore über die Schulter. Dumbledore strich nun sachte mit einem Finger über Fawkes golden gefiederten Kopf. Der Phönix erwachte sofort. Er reckte seinen wunderschönen Kopf in die Höhe und betrachtete Dumbledore mit strahlenden dunklen Augen.
»Es muss«, sagte Dumbledore sehr leise zu dem Vogel, »eine Warnung verbreitet werden.«
Eine Stichflamme loderte auf, und der Phönix war verschwunden. Dumbledore ergriff nun rasch eines der zerbrechlichen silbernen Instrumente, deren Zweck Harry nie erfahren hatte, trug es hinüber zu seinem Schreibtisch, setzte sich wieder ihnen gegenüber und klopfte sanft mit der Zauberstabspitze gegen das Instrument. Schlagartig erwachte es mit einem Klängeln zum Leben und gab ein rhythmisches Klirren von sich. Kleine, blassgrüne Rauchwölkchen traten aus der winzigen silbernen Röhre an seiner Spitze aus. Dumbledore legte die Stirn in Falten und beobachtete den Rauch eingehend. Nach einigen Sekunden wurde aus den Wölkchen ein stetiger Rauchstrom, der dichter wurde und sich in der Luft wand. Aus seiner Spitze wuchs der Kopf einer Schlange, die ihr Maul weit öffnete. Harry fragte sich, ob das Instrument seine Geschichte bestätigen würde. Er blickte gespannt auf Dumbledore und wartete auf ein Zeichen, dass er recht hatte. Aber Dumbledore sah nicht auf. Natürlich, natürlich,
murmelte Dumbledore wie zu sich selbst, während er weiterhin den Rauchstrom ohne die geringste Spur von Überraschung betrachtete.
Aber im Wesen gespalten?
Harry wurde aus dieser Frage absolut nicht schlau. Das Reptil aus Rauch jedoch teilte sich jäh in zwei Schlangen, die sich beide in der dunklen Luft wandten und vor und zurück bewegten. Mit einem Ausdruck grimmiger Zufriedenheit klopfte Dumbledore ein weiteres Mal sacht gegen das Instrument. Das Klirren ließ nach und er starb. Und die Rauchschlangen verblassten, wurden zu formlosem Nebel und verschwanden. Dumbledore stellte das Instrument wieder auf den kleinen Tisch mit den Storchbeinen. Harry sah, wie viele der alten Schulleiter in den Porträts ihm mit den Augen folgten und dann, als sie bemerkten, dass Harry sie beobachtete, hastig wieder zu schlafen vorgaben. Harry wollte fragen, wozu das merkwürdige silberne Instrument diente, doch bevor er dazu kam, ertönte zu ihrer Rechten ein Ruf, der oben von der Wand kam. Der Zauberer namens Everard war wieder in seinem Porträtrahmen erschienen, nun ein wenig außer Atem.
»Dumbledore!« »Was gibt es Neues?« sagte Dumbledore sofort.
»Ich habe gerufen, bis jemand angerannt kam«, antwortete der Zauberer und wischte sich mit dem Vorhang hinter ihm die Stirn. »Sagte, ich hätte gehört, dass unten etwas herumschlich. Sie waren sich nicht sicher, ob sie mir glauben sollten, aber sie gingen nachsehen. Wie Sie wissen, gibt es dort unten keine Porträts, von denen aus man etwas sehen könnte. Jedenfalls haben sie ihn ein paar Minuten später hochgetragen. Er sieht nicht gut aus. Er ist voller Blut.« »Ich bin weitergerannt zu Elfrieda Craggs Porträt, damit ich alles im Blick hatte, während sie hinausgingen.«
»Gut«, sagte Dumbledore.
Ron wollte aufspringen.
»Dann vermute ich, Dillis hat ihn ankommen sehen.«
Und Augenblicke später war auch die Hexe mit den silbrigen Ringellöckchen wieder in ihrem Bild erschienen. Sie ließ sich hustend in ihren Sessel sinken und sagte,
»Ja, Sie haben ihn in St. Mungo eingeliefert, Dumbledore. Sie haben ihn an meinem Porträt vorbeigetragen. Er sieht schlimm aus.«
»Danke«, sagte Dumbledore.
Er wandte sich zu Professor McGonagall um.
»Minerva, Sie müssen bitte gehen und die anderen Weasley-Kinder wecken.«
»Natürlich.« Professor McGonagall stand auf und ging rasch zur Tür. Harry warf einen Seitenblick auf Ron, dem der Schrecken im Gesicht stand.
»Und Dumbledore, was ist mit Molly?« fragte Professor McGonagall und hielt an der Tür inne.
»Das wird Fawkes übernehmen, nachdem er Ausschau gehalten hat, ob sich jemand nähert«, sagte Dumbledore. »Aber vielleicht weiß sie es bereits. Sie hat ja diese wunderbare Uhr.«
Harry wusste, dass Dumbledore die Uhr meinte, die nicht die Zeit anzeigte, sondern den Aufenthaltsort und das Befinden der Mitglieder der Weasley-Familie. Und es versetzte ihm einen Stich bei dem Gedanken, dass Mr. Weasleys Zeiger schon jetzt auf tödliche Gefahr weisen musste. Doch es war sehr spät. Mrs. Weasley schlief vermutlich und schaute nicht auf die Uhr. Harry wurde kalt, als er sich an Mrs. Weasleys Irrwicht erinnerte, der sich in Mr. Weasleys leblosen Körper verwandelt hatte, die Brille schief auf der Nase und mit blutüberströmtem Gesicht. Aber Mr. Weasley würde nicht sterben. Das konnte er einfach nicht. Dumbledore stöberte inzwischen in einem Schrank hinter Harry und Ron. Mit einem geschwärzten alten Kessel tauchte er wieder auf und stellte ihn vorsichtig auf seinen Schreibtisch. Er hob den Zauberstab und murmelte,
»Portus!«
Der Kessel zitterte einen Moment und erglühte in einem merkwürdigen blauen Licht. Dann kam er bebend zur Ruhe, so fest und schwarz wie ehedem. Dumbledore schritt hinüber zu einem anderen Porträt, diesmal dem eines listig aussehenden Zauberers mit Spitzbart, dessen Kleidung in den Slytherin-Farben grün und silber gemalt war und der offenbar so tief schlief, dass er Dumbledores Stimme nicht hörte, als dieser versuchte, ihn aufzuwecken.
»Phineas! Phineas!«
Die Porträtierten entlang den Wänden gaben inzwischen nicht mehr vor, zu schlafen. Sie bewegten sich in ihren Rahmen, um besser beobachten zu können, was vor sich ging. Als der listig aussehende Zauberer weiterhin zu schlafen vorschützte,
riefen einige von ihnen ebenfalls seinen Namen. »Phineas! Phineas! Phineas!« Er konnte sich nicht länger verstellen. Er zuckte theatralisch zusammen und öffnete weit die Augen.
»Hat jemand gerufen?«
»Ich muss Sie bitten, wieder Ihr anderes Porträt aufzusuchen, Phineas«, sagte Dumbledore. »Ich habe eine weitere Nachricht.«
»Mein anderes Porträt aufsuchen?« sagte Phineas mit schriller Stimme und täuschte ein ausgiebiges Gähnen vor. Seine Augen wanderten im Raum umher und blieben auf Harry ruhen. »Oh nein, Dumbledore, heute Nacht bin ich zu müde!«
Etwas an Phineas Stimme kam Harry bekannt vor. Wo hatte er sie schon gehört? Doch bevor er weiter überlegen konnte, brachen die Porträts an den Wänden rundum in einen Proteststurm aus.
»Gehorsamsverweigerung, Sir!«
donnerte ein korpulenter, rotnasiger Zauberer und fuchtelte mit den Fäusten.
»Pflichtverletzung! Wir haben die Ehrenpflicht, dem gegenwärtigen Schulleiter von Hogwarts zu Diensten zu sein!«
schrie ein gebrechlich wirkender alter Zauberer, in dem Harry Dumbledores Vorgänger Amando Dippet erkannte.
»Schämen Sie sich, Phineas!« »Soll ich ihn überzeugen, Dumbledore?« rief eine Hexe mit stechenden Augen und hob einen ungewöhnlich dicken Zauberstab, der einer Rute nicht unähnlich sah.
»Oh, na schön«, sagte der Zauberer namens Phineas und beäugte mit leichter Sorge den Zauberstab.
»Obwohl er inzwischen sehr wahrscheinlich mein Bild zerstört hat. Er hat ja die meisten aus meiner Familie rausgeworfen.«
»Sirius weiß sehr wohl, dass er ihr Porträt nicht zerstören darf«, sagte Dumbledore, und Harry fiel sofort ein, wo er Phineas Stimme schon einmal gehört hatte. Sie war aus dem scheinbar leeren Rahmen in seinem Schlafzimmer am Gremmelplatz gedrungen. »Sie sollen ihm die Botschaft überbringen, dass Arthur Weasley schwer verletzt ist und dass seine Frau, die Kinder und Harry Potter in Kürze in sein Haus kommen werden. Haben Sie verstanden?«
»Arthur Weasley verletzt, Frau und Kinder und Harry Potter kommen ins Haus«, betete Phineas mit gelangweilter Stimme herunter. »Ja, ja, schon gut.«
Er schlenderte in den Rahmen des Bildes hinein und verschwand im selben Augenblick, da sich die Bürotür wieder öffnete. Fred, George und Ginny wurden von Professor McGonagall hereingeschoben und alle drei, noch in ihren Nachtgewändern, wirkten zerzaust und geschockt.
»Harry, was geht hier vor?« fragte Ginny mit ängstlichem Gesicht. »Professor McGonagall sagt, du hast gesehen, wie Dad verletzt wurde.« »Dein Vater wurde während seiner Arbeit für den Orden des Phönix verletzt«, sagte Dumbledore, ehe Harry antworten konnte. »Er wurde ins St. Mungo Hospital für magische Krankheiten und Verletzungen gebracht. Ich schicke euch jetzt wieder in das Haus von Sirius. Von dort aus ist das Hospital viel bequemer zu erreichen als vom Fuchsbau. Dort werdet ihr auch eure Mutter treffen.«
»Und wie kommen wir dorthin?« fragte Fred, sichtlich erschüttert. »Flohpulver?«
»Nein«, sagte Dumbledore. »Flohpulver ist im Moment nicht sicher. Das Netzwerk wird überwacht. Ihr werdet einen Portschlüssel nehmen.«
Er deutete auf den alten Kessel, der harmlos auf seinem Schreibtisch lag.
»Wir warten nur noch auf Phineas Nigellus, damit er uns Bericht erstattet. Ich möchte sicher gehen, dass die Luft rein ist, bevor ich euch wegschicke.«
Eine Flamme loderte mitten im Büro auf und hinterließ eine einzelne goldene Feder, die sanft zu Boden schwebte.
»Das ist eine Warnung von Fawkes«, sagte Dumbledore und fing die Feder im Flug. »Professor Umbridge weiß offenbar, dass ihr nicht mehr in euren Betten seid. Minerva, gehen Sie und halten Sie sie auf. Erzählen Sie ihr irgendetwas.«
Professor McGonagall rauschte mit raschelndem Schottentuch davon.
»Er meint, er würde sich freuen«, sagte eine gelangweilte Stimme hinter Dumbledore.
Der Zauberer namens Phineas war wieder vor seinem Slytherin-Banner aufgetaucht.
»Mein Ururenkel hatte immer schon einen merkwürdigen Geschmack, was Hauskäste anbelangt.«
»Also kommt her«, sagte Dumbledore zu Harry und den Weasleys, »und rasch, bevor noch jemand zu uns stößt.«
Harry und die anderen scharrten sich um Dumbledores Schreibtisch.
»Ihr habt alle schon mal einen Portschlüssel benutzt?«
fragte Dumbledore, worauf sie nickten und die Hände ausstreckten, um den geschwärzten Kessel irgendwo zu berühren.
»Gut, ich zähle also bis drei. Eins, zwei...«
Es geschah im Bruchteil einer Sekunde. In der winzigen Pause, bevor Dumbledore drei sagte, blickte Harry zu ihm auf. Sie standen sehr nah beieinander, und Dumbledores klarer blauer Blick wanderte vom Portschlüssel zu Harrys Gesicht. Augenblicklich brannte Harrys Narbe wie weiße Glut, als ob die alte Wunde wieder aufgebrochen wäre, und unverlangt, ungewollt, doch fürchterlich stark stieg in Harry ein Hass auf, so unerbittlich, dass er in diesem Moment nichts lieber wollte, als zuschlagen, zubeißen, seine Fangzähne in den Mann vor ihm versenken.
»Drei!«
Harry spürte einen mächtigen Ruck hinter seinem Nabel. Der Boden schwand ihm unter den Füßen, seine Hand klebte am Kessel. Er stieß gegen die anderen, während sie alle vom Kessel gezogen in einem Wirbel von Farben und Wind umrauscht dahinrasten, bis seine Füße so hart auf der Erde aufschlugen, dass seine Knie nachgaben. Der Kessel fiel krachend zu Boden, und eine Stimme ganz in der Nähe sagte:
»Da sind sie ja, die Blutsverräter gehören! Stimmt es, dass ihr Vater im Sterben liegt? Raus hier!«
brüllte eine zweite Stimme. Harry rappelte sich auf und sah sich um. Sie waren in der düsteren Kellerküche am Grimmelplatz Nummer 12 gelandet. Licht spendeten nur das Feuer und eine tropfende Kerze, welche die Überreste eines einsamen Nachtessens beleuchteten. Creature verschwand durch die Tür zur Halle, während er mit einem feindseligen Blick zurück auf sie seinen Lendenschurz hochzog. Sirius kam mit besorgter Miene auf sie zugeeilt. Er war unrasiert und hatte sich noch nicht für die Nacht umgezogen. Außerdem umgab ihn ein schwacher Geruch nach schalem Schnaps, der an Mandanges erinnerte.
»Was ist los?« fragte er und streckte die Hand aus, um Ginny aufzuhelfen.
Phineas Nigellus meinte, Arthur sei schwer verletzt.
»Frag Harry«, sagte Fred.
»Ja, ich will es auch hören«, sagte George.
Die Zwillinge und Ginny starrten ihn an. Draußen auf der Treppe hatten Creatures Schritte innegehalten.
»Es war«, begann Harry.
Das hier war noch schlimmer, als es McGonagall und Dumbledore zu sagen.
»Ich hatte sowas wie eine Vision.«
Und er erzählte ihnen alles, was er gesehen hatte, doch änderte er die Geschichte ab, so dass es sich anhörte, als hätte er als unbeteiligter Zuschauer beobachtet, wie die Schlange angriff und es nicht aus den Augen des Reptils selbst miterlebt. Ron, immer noch sehr weiß, warf ihm einen flüchtigen Blick zu, sagte aber nichts. Als Harry geendet hatte, starrten ihn Fred, George und Ginny noch einen Moment lang an. Harry wusste nicht, ob er es sich einbildete oder nicht, aber er hatte den Eindruck, dass etwas Anklagendes in ihren Blicken lag. Nun, wenn sie ihm einen Vorwurf machten, nur weil er den Angriff gesehen hatte, dann war er froh, dass er ihnen nicht gesagt hatte, dass er während des Geschehens im Innern der Schlange gewesen war.
»Ist Mom hier?«, fragte Fred und wandte sich an Sirius.
»Sie weiß wahrscheinlich noch gar nicht, was passiert ist«, sagte Sirius. »Das Wichtigste war, euch fortzuschaffen, bevor Umbridge sich einmischen konnte. Ich vermute, Dumbledore teilt es Molly jetzt mit.«
»Wir müssen in St. Mungo«, drängte Ginny.
Sie drehte sich zu ihren Brüdern um. Natürlich waren sie immer noch in ihren Schlafanzügen.
»Sirius, kannst du uns Mäntel oder sonst was leihen?«
»Wartet mal. Ihr könnt jetzt nicht einfach zum St. Mungo abhauen«, sagte Sirius.
»Natürlich können wir, wenn wir wollen«, widersprach Fred mit störrischer Miene. »Er ist unser Dad.
Und wie wollt ihr erklären, woher ihr erfahren habt, dass Arthur angegriffen wurde, noch bevor das Hospital seine Frau unterrichtet hat?«
»Weshalb sollte das wichtig sein?«, fragte George hitzig.
»Es ist wichtig, weil wir keine Aufmerksamkeit auf die Tatsache lenken wollen, dass Harry Visionen von etwas hat, das hunderte von Meilen entfernt geschieht«, sagte Sirius zornig.
»Könnt ihr euch vielleicht vorstellen, was das Ministerium von einer solchen Information halten würde?«
Fred und George sahen aus, als sei es ihnen absolut Schnuppe, was das Ministerium von irgendetwas halten könnte. Ron war immer noch aschfahl und stumm.
»Irgendjemand hätte es uns sagen können«, warf Ginny ein. »Wir hätten es doch auch von jemand anderem als Harry hören können.«
»Und von wem?« sagte Sirius unwirsch. »Hört zu, euer Dad wurde verletzt, während er im Auftrag des Ordens tätig war, und die Umstände sind ohnehin schon verdächtig genug, ohne dass seine Kinder Sekunden später davon erfahren. Ihr könntet die Sache des Ordens schwer beschädigen. Der blöde Orden ist uns egal«, rief Fred.
»Es geht darum, dass unser Dad stirbt«,
schrie George. »Euer Vater wusste, worauf er sich einließ, und er wird sich nicht bei euch bedanken, wenn ihr dem Orden alles vermasselt«, erwiderte Sirius nicht minder zornig. »So ist es nun mal. Deshalb seid ihr nicht im Orden. Ihr versteht nicht. Es gibt Dinge, für die es wert ist, zu sterben.«
»Du hast leicht reden, wo du hier drin hockst«, brüllte Fred.
»Du riskierst ja nicht deinen Kopf!«
Der Rest von Farbe schwand aus Sirius' Gesicht. Einen Moment lang sah er aus, als hätte er größte Lust, Fred zu schlagen. Doch als er sprach, war seine Stimme ruhig und bestimmt.
»Ich weiß, es ist schwierig. Aber wir müssen alle so tun, als ob wir noch nichts wüssten. Wir müssen hier bleiben, zumindest bis wir von eurer Mutter hören. Klar?«
Fred und George schienen immer noch rebellisch gestimmt. Ginny jedoch ging ein paar Schritte hinüber zum nächsten Stuhl und ließ sich darauf sinken. Harry blickte Ron an, der eine komische Bewegung machte, eine Mischung aus Kopfnicken und Achselzucken, und sie setzten sich ebenfalls. Die Zwillinge sahen Sirius eine weitere Minute lang feindselig an, dann nahmen sie neben Ginny Platz.
»Gut so«, ermunterte sie Sirius. »Also lasst uns was trinken, während wir warten.«
»Axio Butterbier!«
Mit diesen Worten hob er den Zauberstab und ein halbes Dutzend Flaschen kamen aus der Speisekammer auf sie zugeflogen, schlitterten über den Tisch, verstreuten die Überreste von Sirius' Mahlzeit und blieben genau vor den Sechsen stehen. Während sie tranken, war eine Zeit lang bloß das Knistern des Küchenfeuers und das leise Klopfen ihrer Flaschen auf dem Küchentisch zu hören. Harry trank nur, damit seine Hände beschäftigt waren. Ein fürchterlich heißes, brodelndes Schuldgefühl drückte in seinem Magen. Nur seinetwegen waren sie hier. Ansonsten würden sie alle noch im Bett liegen und schlafen. Und es hatte keinen Zweck, sich einzureden, dass es ihm zu verdanken war, dass sie Mr. Weasley gefunden hatten, weil er Alarm geschlagen hatte. Dagegen sprach die nicht zu leugnende Wahrheit, dass er selbst Mr. Weasley überhaupt erst angegriffen hatte.
»Sei nicht albern. Du hast keine Fangzähne«, redete er sich zu und versuchte ruhig zu bleiben, obwohl die Hand, mit der er die Butterbierflasche hielt, zitterte. »Du lagst im Bett. Du hast niemanden angegriffen. Aber was ist dann eben in Dumbledores Büro passiert?«, fragte er sich. »Ich hatte das Gefühl, dass ich auch noch Dumbledore angreifen wollte.«
Er setzte die Flasche ein wenig härter auf, als er gewollt hatte, und Butterbier schwappte über den Tisch. Niemand bemerkte etwas. Dann erhellte eine Stichflamme mitten in der Luft die schmutzigen Teller vor ihnen, und während sie erschrocken aufschrien, fiel eine Pergamentrolle mit einem dumpfen Geräusch auf den Tisch, gefolgt von der einzelnen goldenen Schwanzfeder eines Phönix.
»Fawkes«, sagte Sirius prompt und schnappte das Pergament. »Das ist nicht Dumbledores Handschrift. Das muss eine Nachricht von eurer Mutter sein, hier.«
Er drückte den Brief George in die Hand, der ihn aufriss und laut vorlas.
»Dad ist noch am Leben. Ich mache mich jetzt auf den Weg ins St. Mungo. Bleibt, wo ihr seid. Ich benachrichtige euch, sobald ich kann. Mom.«
George blickte in die Runde.
»Noch am Leben«,
sagte er langsam.
»Aber das hört sich an, als ob...«
Er brauchte den Satz nicht zu beenden. Auch für Harry klang es, als ob Mr. Weasley zwischen Leben und Tod schwebte. Ron, noch immer ungewöhnlich blass, starrte auf die Rückseite des Briefes seiner Mutter, als wären von dort tröstende Worte zu erwarten. Fred nahm George das Pergament ab und las es selbst noch einmal durch. Dann blickte er zu Harry. Der spürte, wie seine Hand an der Butterbierflasche erneut zitterte,
worauf er die Flasche fester umklammerte, damit die Hand ruhig blieb. Noch nie hatte Harry eine längere Nacht durchwacht als diese. Jedenfalls konnte er sich nicht erinnern. Irgendwann schlug Sirius ohne rechte Überzeugung vor, sie sollten alle zu Bett gehen. Aber die empörten Blicke der Weasleys waren Antwort genug. Sie saßen zumeist schweigend um den Tisch, sahen zu, wie der Kerzendocht immer tiefer ins flüssige Wachs sank und tranken gelegentlich einen Schluck Butterbier. Gesprochen wurde nur, wenn sie nach der Uhrzeit fragten oder laut überlegten, was wohl vor sich ging, und um sich gegenseitig zu versichern, dass man schlechte Nachrichten schon längst erfahren hätte, denn Mrs. Weasley musste bereits vor einiger Zeit im St. Mungo angekommen sein. Fred schlummerte ein, und sein Kopf lag schlaff seitlich auf seiner Schulter. Ginny hatte sich auf ihrem Stuhl eingerollt wie eine Katze, aber die Augen geöffnet. Harry sah, dass sich das Licht des Feuers in ihnen spiegelte. Ron saß da, den Kopf in den Händen, und es war unmöglich zu sagen, ob er wach war oder schlief. Harry und Sirius, Eindringlinge in die trauernde Familie, warfen sich bisweilen Blicke zu und warteten. Warteten. Nach Rons Uhr war es 5:10 am Morgen, als die Küchentür aufschwang und Mrs. Weasley eintrat. Sie war leichenblass, doch als sie sich umwandten und sie ansahen und Fred, Ron und Harry sich halb von ihren Stühlen erhoben, zeigte sie ein mattes Lächeln. »Er wird durchkommen«, sagte sie mit vor Müdigkeit schwacher Stimme. »Er schläft jetzt. Später können wir ihn alle besuchen. Bill ist noch bei ihm. Er nimmt sich den Morgen frei.« Fred sackte mit dem Gesicht in den Händen auf seinen Stuhl zurück. George und Ginny standen auf, gingen rasch auf ihre Mutter zu und umarmten sie. Ron lachte zittrig auf und stürzte den Rest seines Butterbiers hinunter.
»Frühstück«,
rief Sirius laut und fröhlich und sprang auf. »Wo ist dieser verfluchte Hauself? Creature! Creature!« Aber Creature antwortete nicht.
»Ach, was soll's«, murmelte Sirius und zählte die Anwesenden. »Also, Frühstück für... wie viele sind wir? 7. Speck und Eier, denke ich, und etwas Tee und Toast.«
Harry ging rasch hinüber zum Herd, um sich nützlich zu machen. Er wollte das Glück der Weasleys nicht stören, und es graute ihm schon vor dem Augenblick, da Mrs. Weasley ihn auffordern würde, seine Vision noch einmal zu schildern. Doch kaum hatte er die Teller aus der Anrichte geholt, da nahm Mrs. Weasley sie ihm aus den Händen und zog ihn in ihre Arme. »Ich weiß nicht, was ohne dich passiert wäre, Harry«, sagte sie mit gedämpfter Stimme. »Vielleicht hätte man Arthur erst Stunden später gefunden, und dann wäre es zu spät gewesen. Aber dank dir lebt er noch, und Dumbledore konnte sich einen guten Vorwand ausdenken, warum man Arthur ausgerechnet dort gefunden hat. Du hast ja keine Ahnung, in welchen Schwierigkeiten er sonst stecken würde. Denk an den armen Sturges.« Harry konnte ihre Dankbarkeit kaum ertragen. Doch zum Glück ließ sie bald von ihm ab, wandte sich an Sirius und bedankte sich bei ihm, dass er während der Nacht bei ihren Kindern geblieben war. Sirius sagte, es freue ihn sehr, dass er helfen konnte und dass sie hoffentlich alle bei ihm wohnen würden, solange Mr. Weasley im Krankenhaus sei.
»Oh, Sirius, ich bin dir so dankbar. Sie meinen dort, dass er noch eine Weile bleiben muss und es wäre wunderbar, in der Nähe zu sein. Natürlich könnte das bedeuten, dass wir über Weihnachten hier sind.
Je mehr wir sind, desto lustiger wird's.« Sirius freute sich so offenkundig ehrlich, dass Mrs. Weasley ihn anstrahlte, sich eine Schürze umwarf und beim Frühstück machen half.
»Sirius«,
murmelte Harry, der es keinen Moment länger aushalten konnte,
»kann ich kurz mit dir sprechen? Jetzt?«
Er ging in die dunkle Speisekammer und Sirius folgte ihm. Ohne Vorrede schilderte Harry seinem Paten jede Einzelheit seiner Vision, mitsamt der Tatsache, dass er selbst die Schlange gewesen war, die Mr. Weasley angegriffen hatte. Als er eine Atempause einlegte, fragte Sirius, »Hast du Dumbledore davon erzählt?«
»Ja«, sagte Harry ungeduldig, »aber er hat mir nicht gesagt, was es zu bedeuten hat. Er sagt mir ohnehin überhaupt nichts mehr.«
»Sicher hätte er es dir gesagt, wenn man sich darüber Sorgen machen müsste«, sagte Sirius entschieden.
»Aber das ist noch nicht alles«, fuhr Harry jetzt fast flüsternd fort. »Sirius, Ich glaube, ich werde allmählich verrückt. Dort im Büro von Dumbledore, kurz bevor wir den Portschlüssel genommen haben, da habe ich ein paar Sekunden lang gedacht, ich wäre eine Schlange. Ich habe mich gefühlt wie eine Schlange. Meine Narbe hat furchtbar wehgetan, als ich Dumbledore ansah. Sirius, ich wollte ihn angreifen.
Er konnte nur einen schmalen Streif von Sirius' Gesicht sehen. Der Rest lag im Dunkeln. »Das muss die Nachwirkung deiner Vision gewesen sein, nichts weiter«, sagte Sirius. »Du hast noch an den Traum oder was auch immer gedacht, und das war es nicht«, widersprach Harry und schüttelte den Kopf.
»Es war wie etwas, das in mir emporstieg, als ob in meinem Inneren eine Schlange wäre.«
»Dir fehlt einfach Schlaf«, sagte Sirius bestimmt. »Du frühstückst jetzt, dann gehst du nach oben ins Bett und nach dem Mittagessen kannst du mit den anderen zusammen Arthur besuchen. Du stehst unter Schock, Harry. Du gibst dir selbst die Schuld für etwas, dessen Zeuge du nur warst. Und es ist ein Glück, dass du es gesehen hast. Sonst wäre Arthur womöglich gestorben. Also hör auf, dir Sorgen zu machen.« Er gab Harry einen Klaps auf die Schulter, ging aus der Speisekammer und ließ Harry allein im Dunkeln zurück. Alle außer Harry schliefen den restlichen Morgen über. Er ging hoch in das Schlafzimmer, das er und Ron sich während der letzten Sommerwochen geteilt hatten. Doch während Ron ins Bett kroch und nach wenigen Minuten eingeschlafen war, saß Harry vollständig angezogen da, absichtlich unbequem gegen die kalten Metallstangen des Bettgestells gelehnt und entschlossen, nicht einzudösen. Es graute ihm davor, im Schlaf erneut zur Schlange zu werden, aufzuwachen und festzustellen, dass er Ron angegriffen hatte oder auf der Suche nach einem der anderen durch das Haus geglitten war. Als Ron erwachte, tat Harry so, als hätte auch er ein erfrischendes Nickerchen hinter sich. Ihre Koffer kamen aus Hogwarts, während sie zu Mittag aßen, sodass sie sich für die Fahrt zum St. Mungo als Muggel verkleiden konnten. Alle außer Harry waren in ausgelassener, glücklicher Stimmung und redselig, während sie aus ihren Umhängen und in Jeans und Sweatshirts schlüpften. Als Tonks und Mad-Eye auftauchten, um sie durch London zu begleiten, wurden sie freudestrahlend begrüßt. Sie lachten über die Melone, die Mad-Eye so schief auf dem Kopf trug, dass sie sein magisches Auge verbarg, und sie versicherten ihm aufrichtig, dass Tonks, deren Haare jetzt wieder kurz und knallpink waren, viel weniger Blicke in der U-Bahn auf sich ziehen würde. Tonks interessierte sich brennend für Harrys Vision von dem Angriff auf Mr. Weasley, während Harry nicht die mindeste Lust hatte, darüber zu reden. »Du hast nicht zufällig Seherblut in der Familie?« wollte sie neugierig wissen, als sie nebeneinander in der U-Bahn saßen, die ratternd ins Stadtzentrum fuhr. »Nein«, sagte Harry und dachte beleidigt an Professor Trelawney. »Nein«, sagte Tonks nachdenklich. »Nein, du machst ja eigentlich gar keine Voraussagen, nicht wahr? Ich meine, du siehst nicht in die Zukunft, du siehst die Gegenwart. Seltsam, was? Aber recht nützlich.« Harry antwortete nicht. Glücklicherweise stiegen sie beim nächsten Halt aus, einem Bahnhof im Herzen Londons, und in dem Gedränge beim Verlassen des Zuges gelang es ihm, Fred und George zwischen ihn und die vorausgehende Tonks geraten zu lassen. Sie folgten ihr die Rolltreppe hoch. Moody humpelte als letzter der Gruppe hinterher, die Melone schräg und tief ins Gesicht gezogen und eine knorrige Hand zwischen die Knöpfe in seinen Mantel gesteckt, die den Zauberstab hielt. Harry meinte zu spüren, wie das verborgene Auge ihn scharf fixierte. Da er keine weiteren Fragen über seinen Traum aufkommen lassen wollte, fragte er Mad-Eye, wo St. Mungo verborgen war.
»Nicht weit von hier«, brummte Moody,
als sie in die Winterluft hinaus auf eine breite, mit Läden gesäumte Straße voller Weihnachtseinkäufer traten. Er schob Harry dicht vor sich her und stapfte ihm nach. Harry wusste, dass das Auge unter dem schräg sitzenden Hut in alle Richtungen rollte.
»War nicht einfach, einen guten Standort für ein Krankenhaus zu finden. Der Winkelgasse gab's nicht genug Platz und unter der Erde. Beim Ministerium ging's auch nicht, wäre zu ungesund. Schließlich haben sie ein Gebäude hier oben beschaffen können. Die Überlegung war, dass kranke Zauberer beim Kommen und Gehen einfach in der Menge untertauchen können.«
Er packte Harry an der Schulter, damit sie nicht von einer schnatternden Herde Passanten getrennt wurden, die ganz von dem Gedanken beseelt schienen, rasch in den nächsten Laden voller elektrischer Gerätschaften zu kommen.
Hier lang,
sagte Moody einen Moment später. Sie waren vor einem großen, altmodischen Backsteinbau angelangt, einem Kaufhaus namens Reinig und Tunkunter GmbH. Etwas Armseliges und Tristes ging von ihm aus. In den Schaufenstern war nichts außer ein paar ramponierten Puppen mit verrutschten Perücken zu sehen, die wahllos herumstanden und Kleidermoden zeigten, die seit mindestens 10 Jahren veraltet waren. Auf großen Schildern an sämtlichen verstaubten Türen hieß es, wegen Renovierung geschlossen. Harry hörte deutlich, wie eine dicke, mit Plastiktüten bepackte Frau im Vorübergehen zu ihrer Freundin sagte, »Der ist doch nie offen, der Laden!« »Hierher!« sagte Tonks und winkte sie zu einem Schaufenster hin, in dem lediglich eine besonders hässliche weibliche Puppe stand. Ihre künstlichen Wimpern hingen lose herab und sie hatte ein grünes Nylonträgerkleid an. »Sind alle bereit?« Sie nickten und scherten sich um sie. Moody schob Harry mit einem neuerlichen Stoß zwischen die Schulterblätter weiter nach vorne, während Tonks sich dicht an die Scheibe lehnte, wobei ihr Atem das Glas beschlug und zu der äußerst hässlichen Puppe hochblickte. »Hallo«, sagte sie, »wir sind hier, um Arthur Weasley zu besuchen.« Harry dachte, dass Tonks doch unmöglich glauben konnte, von der Puppe durch eine Glasscheibe gehört zu werden, so leise wie sie sprach, und mit der Straße voll lärmender Passanten und rumpelnder Busse hinter ihr. Dann fiel ihm ein, dass Schaufensterpuppen ohnehin nichts hören konnten. Einen Moment später klappte ihm erschrocken der Mund auf, als die Puppe kaum merklich nickte und einen ihrer Gliederfinger krümmte, und schon hatte Tonks Ginny und Mrs. Weasley an den Ellbogen gepackt, war geradewegs durch das Glas getreten und verschwunden. Fred, George und Ron folgten ihnen. Harry warf einen Blick zurück auf das Gedränge der Passanten. Keiner schien auch nur einen Blick übrig zu haben für so hässliche Schaufensterdekorationen wie die von Reinig und Tunkunter. Und offenbar hat auch niemand bemerkt, dass sich gerade vor ihnen 6 Leute in Luft aufgelöst hatten.
»Mach schon«,
knurrte Moody und stupste Harry erneut in den Rücken. Zusammen traten sie durch etwas, das sich anfühlte wie eine Schicht kühles Wasser, ehe sie auf der anderen Seite durchaus warm und trocken wieder herauskamen. Von der hässlichen Puppe oder dem Platz, wo sie gestanden hatte, war nichts mehr zu sehen. Sie befanden sich offenbar in einem sehr belebten Empfangsraum, in dem Zauberer und Hexen auf Reihen wackeliger Holzstühle saßen. Manche sahen völlig normal aus und blätterten alte Ausgaben der Hexenwoche durch. Andere wiesen grausige Entstellungen auf, wie Elefantenrüssel oder zusätzliche Hände, die ihnen aus den Brustkörben ragten. Hier drin ging es kaum weniger laut zu als draußen auf der Straße, denn viele der Patienten gaben sehr eigentümliche Geräusche von sich. Eine Hexe mit schweißüberströmtem Gesicht in der Mitte der ersten Reihe, die sich mit einem Tagespropheten kräftig Luft zufächelte, stieß andauernd ein hohes Pfeifen aus, während Dampf aus ihrem Mund quoll. Ein schmuddelig wirkender Zauberer in der Ecke ließ jedes Mal ein Glockenläuten hören, wenn er sich bewegte, und bei jedem Läuten vibrierte sein Kopf so schrecklich, dass er sich an den Ohren packen musste, um ihn ruhig zu halten. Hexen und Zauberer in limonengrünen Umhängen gingen die Reihen auf und ab und stellten Fragen und machten Notizen auf Klemmbrettern wie dem von Umbridge. Harry fiel das Wappen auf, das vorne auf ihrem Umhang gestickt war, ein Zauberstab und ein Knochen. Gekreuzt.
»Sind das Ärzte?«
fragte er Ron leise.
»Ärzte?«
sagte Ron und blickte verdutzt. »Diese Muggelnarren, die Leute aufschlitzen?«
»Nee.«
»Das sind Heiler. Hierüber«, rief Mrs. Weasley über das neuerliche Geläut des Zauberers in der Ecke hinweg, und sie folgten ihr zu der Warteschlange vor einer molligen Blondine, die an einem Pult mit dem Schild »Auskunft« saß. Die Wand hinter ihr war voller Aushänge und Plakate, auf denen es etwa hieß, ein sauberer Kessel verhindert, dass ihr Zaubertrank zu Gift wird. Und auch Gegengifte sind Gifte, fragen Sie im Zweifel Ihren qualifizierten Heiler. Zu sehen war auch das große Porträt einer Hexe mit langen silbernen Ringellöckchen, unter dem stand Dillis Derwent, Heilerin in St. Mungo 1722 bis 1741. Leiterin der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei 1741 bis 1768. Dillis beäugte die Weasley-Gruppe, als würde sie zählen, wie viele sie waren. Als Harry ihren Blick auffing, zwinkerte sie ihm kurz zu, ging seitwärts aus ihrem Porträt heraus und verschwand. Unterdessen gab ein junger Zauberer vorn in der Schlange eine seltsame Tanzeinlage zum Besten und versuchte unter Schmerzensschreien der Hexe hinter dem Pult sein Leiden zu erklären. »Es sind au, diese Schuhe, die mein Bruder mir geschenkt, au, die fressen meine Füße, sehen Sie nur, da muss irgendein Fluch auf denen sein und ich kann sie nicht ausziehen.« Er sprang von einem Bein aufs andere, als würde er auf heißen Kohlen tanzen.
»Die Schuhe hindern Sie nicht am Lesen, oder?« sagte die blonde Hexe und deutete missgelaunt auf ein großes Schild links von ihrem Pult. »Sie müssen in den vierten Stock. Fluchschäden. Das steht auf dem Hinweisschild hier. Der nächste?«
Während der Zauberer zur Seite hüpfte und tänzelnd verschwand, trat die Weasley-Gruppe ein paar Schritte vor und Harry las den Wegweiser für die Stockwerke. Utensilien, Unglücke, Erdgeschoss, Kesselexplosion, Zauberstabfehlzündung, Besenzusammenstöße und so weiter. Verletzungen durch Tierwesen, erster Stock, Bisse, Stiche, Verbrennungen, eingewachsene Stachel und so weiter. Magische Pestilenzen, zweiter Stock, ansteckende Krankheiten, zum Beispiel Drachenpocken, Verschwinditis, Skrofungulose und so weiter. Vergiftungen durch Zaubertränke und Pflanzen, dritter Stock, Ausschläge, Erbrechen, Dauerkichern und so weiter. Fluchschäden, vierter Stock, unaufhebbare Flüche, Hexerei, nicht korrekt angewandte Zauber und so weiter. Besucher, Cafeteria, Krankenhaus, Kiosk, fünfter Stock. Wenn Sie nicht sicher sind, wo Sie hin müssen, nicht normal reden oder sich nicht erinnern können, warum Sie hier sind, hilft Ihnen unsere Empfangshexe gerne weiter. Ein sehr alter, gebeugter Zauberer mit einem Hörrohr war inzwischen an die Spitze der Schlange geschlurft.
»Ich möchte Broderick Boat besuchen«, sagte er pfeifend. »Station 49, aber ich fürchte, Sie verschwenden Ihre Zeit«, entgegnete die Hexe abschätzig. »Er ist völlig verwirrt, verstehen Sie? Glaubt immer noch, er sei eine Teekanne, der Nächste!«
Ein zermürbt wirkender Zauberer hielt seine kleine Tochter am Handgelenk fest, während sie mit riesigen gefiederten Flügeln, die ihr direkt aus dem Rücken ihres Strampelanzugs gewachsen waren, um seinen Kopf herumflatterte.
»Vierter Stock«, sagte die Hexe gelangweilt, ohne zu fragen.
Der Mann hielt seine Tochter wie einen merkwürdig geformten Ballon und verschwand durch die Schwingtür neben dem Pult.
»Der Nächste!«
Mrs. Weasley trat vor ans Pult. »Hallo«, sagte sie. »Mein Mann, Arthur Weasley, sollte heute Morgen auf eine andere Station verlegt werden. Könnten Sie uns sagen,
Arthur Weasley?« sagte die Hexe und fuhr mit dem Finger über eine lange Liste vor ihr. »Ja, erster Stock, zweite Tür, rechts, die Llewellyn-Station.«
»Danke«, sagte Mrs. Weasley.
»Los, kommt!«
Sie folgten ihr durch die Schwingtür und den schmalen Korridor dahinter entlang, in dem weitere Porträts berühmter Heiler hingen und der von Kristallsphären voller Kerzen erhellt wurde, die oben an der Decke schwebten und wie riesige Seifenblasen aussahen. Noch mehr Hexen und Zauberer in limonengrünen Umhängen gingen durch die Türen, an denen sie vorbeikamen, ein und aus. Ein faulig riechendes gelbes Gas waberte durch eine dieser Türen, und ab und zu hörten sie ein fernes Jammern. Sie stiegen eine Treppe hoch und betraten den Korridor auf dem Stockwerk für Verletzungen durch Tierwesen. Die zweite Tür rechts dort trug die Aufschrift »Dangerous, Die Llewellyn-Station, schwere Bisswunden«. Darunter war eine Karte in einem Messinghalter, auf der von Hand geschrieben stand »Chefheiler, Hippokrates, Smethwick, Heiler im Praktikum, Augustus Pye«.
»Wir warten draußen, Molly«, sagte Tonks. »Arthur wird nicht zu viele Besucher auf einmal haben wollen. Erst geht mal die Familie rein.«
Mad-Eye brummte zustimmend, lehnte sich mit dem Rücken an die Wand des Korridors und ließ das magische Auge in alle Richtungen rollen. Auch Harry trat zurück. Aber Mrs. Weasley packte ihn und schob ihn durch die Tür. »Stell dich nicht so an, Harry«, sagte sie. »Arthur will sich bei dir bedanken.« Die Station war klein und recht schäbig. Es gab nur ein schmales Fenster hoch oben in der Wand gegenüber der Tür. Das meiste Licht spendeten auch hier die leuchtenden Kristallsphären, die sich an der Deckenmitte zusammendrängten. An einer der eichengetäfelten Wände hing das Porträt eines ziemlich bösartig aussehenden Zauberers, unter dem stand Urquhart Rack Harrow, 1612 bis 1697, Erfinder des Eingeweide-Ausweidefluchs. Die Station hatte nur 3 Patienten. Mr. Weasley lag im hinteren Bett unter dem kleinen Fenster. Harry stellte froh und erleichtert fest, dass er auf mehrere Kissen gestützt im Licht des einsamen Sonnenstrahls, der auf sein Bett fiel, den Tagespropheten las. Er hob den Kopf, als sie auf ihn zugingen, und als er sie erkannte, strahlte er. »Hallo!« rief er und warf den Propheten beiseite. »Bill ist eben gegangen, Molly. Er musste zur Arbeit. Aber er will später bei euch vorbeischauen.« »Wie geht's dir, Arthur?« fragte Mrs. Weasley, beugte sich hinunter, küsste ihn auf die Wange und blickte ihm besorgt ins Gesicht. »Siehst immer noch ein bisschen kränklich aus.« »Oh, mir geht's bestens«, sagte Mr. Weasley mit einem breiten Lächeln und streckte seinen gesunden Arm aus, um Ginny an sich zu drücken. »Wenn Sie nur den Verband abnehmen könnten, ich würde glatt nach Hause gehen.« »Und wieso können Sie den nicht abnehmen, Dad?« fragte Fred. »Nun ja, jedes Mal, wenn Sie es versuchen, fange ich an zu bluten wie ein Schwein«, sagte Mr. Weasley aufgeräumt, langte hinüber nach seinem Zauberstab auf dem Nachtschränkchen und schwang ihn, worauf 6 Stühle neben seinem Bett erschienen, damit sie sich alle setzen konnten. »Sieht so aus, als hätte diese Schlange ein ziemlich ungewöhnliches Gift in den Zähnen gehabt, das Wunden offen hält. Sie sind sich aber sicher, dass Sie ein Gegengift finden. Sie hätten schon viel schlimmere Fälle als meinen gehabt, behaupten Sie. Und bis dahin muss ich nur stündlich einen blutbildenden Trank nehmen. Aber der Kollege da drüben«, sagte er, senkte die Stimme und nickte zu dem Bett gegenüber, in dem ein grün und elend aussehender Mann lag und an die Decke starrte, »wurde von einem Werwolf gebissen, der arme Kerl. Da gibt's überhaupt kein Heilmittel.« »Einem Werwolf?« flüsterte Mrs. Weasley erschrocken. »Ist das denn sicher auf einer offenen Station? Sollte er nicht besser in einem Einzelzimmer liegen?« »Es sind noch 2 Wochen bis Vollmond«, erinnerte Mr. Weasley sie leise. »Sie haben heute Morgen mit ihm gesprochen, die Heiler, meine ich, und wollten ihm klarmachen, dass er ein fast normales Leben führen kann. Ich habe ihm gesagt, ohne Namen zu nennen natürlich, also ich habe gesagt, ich kenne einen Werwolf persönlich, einen sehr netten Mann, der ganz gut mit der Krankheit zurechtkommt.« »Was hat er gesagt?« fragte George. »Meinte, wenn ich nicht den Mund halte, beißt er mich auch«, sagte Mr. Weasley traurig. »Und die Frau dort drüben?« Er deutete auf das andere belegte Bett gleich an der Tür. »Die will den Heiler nicht verraten, von was sie gebissen wurde. Deshalb glauben wir alle, es muss was gewesen sein, mit dem sie rechtswidrig zugange war. Was es auch war, es hat ihr ein hübsches Stück aus dem Bein gebissen. Riecht ganz übel, wenn sie die Bandagen abnehmen.« »Erzählst du uns jetzt mal, was passiert ist, Dad?« fragte Fred und zog seinen Stuhl näher ans Bett. »Also, das wisst ihr doch schon, oder?« sagte Mr. Weasley mit einem vielsagenden Lächeln zu Harry. »Es ist ganz einfach. Ich hatte einen sehr anstrengenden Tag. Bin eingenickt, etwas hat sich angeschlichen und mich gebissen.« »Steht im Propheten, dass du angegriffen wurdest?« fragte Fred und deutete auf die Zeitung, die Mr. Weasley beiseite geworfen hatte. »Nein, natürlich nicht«, sagte Mr. Weasley mit einem etwas bitteren Lächeln. »Das Ministerium will doch nicht verbreiten, dass eine miese Riesenschlange sich...« »Arthur«, warnte Mrs. Weasley ihn, »sich, nun, auf mich gestürzt hat«, sagte Mr. Weasley hastig. Doch Harry war ziemlich sicher, dass er eigentlich etwas anderes hatte sagen wollen. »Wo warst du denn, als es passiert ist, Dad?« fragte George. »Das geht nur mich was an«, sagte Mr. Weasley, lächelte aber verhalten. Er griff nach dem Tagespropheten, schüttelte ihn wieder auf und sagte, »Als ihr reinkamt, habe ich gerade gelesen, dass Willie Withershins verhaftet wurde. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass Willi hinter diesen wieder ausspuckenden Toiletten steckte. Ihr wisst doch, die vom Sommer. Einer seiner Flüche ist nach hinten losgegangen. Die Toilette ist explodiert. Und sie haben ihn bewusstlos in den Trümmern gefunden, von Kopf bis Fuß.
Wenn du sagst, dass du im Dienst warst,
unterbrach Freddy mit leiser Stimme.
Was hast du dann gemacht?
Du hast deinen Vater gehört, flüsterte Mrs. Weasley. Darüber reden wir hier nicht. Erzähl weiter von Willy Withershins, Arthur.
Also, fragt mich nicht, warum. Aber die Anklage wegen der Toiletten wurde tatsächlich fallen gelassen, sagte Mr. Weasley grimmig.
Ich kann nur vermuten, dass Gold den Besitzer gewechselt hat.
Du hast sie bewacht, stimmt's?
Sagte George leise.
Die Waffe. Das Ding, hinter dem du weißt schon, wer her ist.
George, sei leise, fauchte Mrs. Weasley.
Jedenfalls, sagte Mr. Weasley mit erhobener Stimme, diesmal wurde Willi erwischt, wie er beißende Türklinken an Muggel verkauft hat, und ich glaub nicht, dass er sich da auch wieder rauswinden kann. Dem Artikel zufolge haben zwei Muggel Finger verloren und sind jetzt im St. Mungo zu einer Notfallknochenwuchsbehandlung und einer Gedächtnismodifizierung. Das muss man sich mal vorstellen. Muggel im St. Mungo? Ich frag mich, auf welcher Station die wohl liegen.
Und er blickte neugierig umher, als hoffte er, irgendwo einen Wegweiser zu finden.
»Hast du nicht gesagt, du weißt schon, wer habe eine Schlange, Harry?« fragte Fred und beobachtete, wie sein Vater darauf reagierte. »Eine riesige? Du hast sie in der Nacht gesehen, in die er zurückkam, stimmt's?«
»Das reicht jetzt!« sagte Mrs. Weasley verärgert.
»Mad-Eye und Tongs sind vor der Tür. Arthur, sie wollen dich auch noch sehen.« »Und ihr könnt alle draußen warten«, fügte sie zu ihren Kindern und Harry gewandt hinzu.
»Danach könnt ihr kommen und euch verabschieden. Geht jetzt!«
Sie trotteten zurück auf den Korridor, Mad-Eye und Tongs gingen hinein und schlossen die Stationstür hinter sich. Fred zog die Brauen hoch.
»Schön«, sagte er kühl und stöberte in seinen Taschen.
»Wie ihr wollt. Sagt uns bloß kein einziges Wort.«
»Suchst du die hier?«, fragte George und streckte ihm etwas entgegen, das wie ein fleischfarbener Schnurknäuel aussah.
»Du kannst Gedanken lesen«, sagte Fred grinsend.
»Mal sehen, ob St. Mungo seine Stationstüren mit Imperturbatio-Zaubern belegt.« Er und George dröselten den Knäuel auf und trennten 5 Langziehohren voneinander. Fred und George reichten sie herum. Harry zögerte.
»Mach schon, Harry, nimm eins. Du hast Dad das Leben gerettet. Wenn jemand das Recht hat, ihn zu belauschen, dann du.«
Unfreiwillig grinsend nahm Harry das Ende der Schnur und steckte es wie die Zwillinge ins Ohr.
»Okay, los geht's«, flüsterte Fred.
Die fleischfarbenen Schnüre ringelten sich wie lange dünne Würmer und schlängelten sich unter der Tür durch. Zuerst konnte Harry überhaupt nichts hören. Dann zuckte er zusammen, als er Tongs so klar flüstern hörte, als würde sie direkt neben ihm stehen.
»Die haben den ganzen Bereich abgesucht, aber die Schlange nirgends gefunden. Sieht ganz so aus, als wäre sie nach dem Angriff auf dich verschwunden, Arthur. Aber du weißt schon, wer hat doch nicht im Ernst erwartet, dass eine Schlange dort eindringen kann?«
»Ich schätze, hat sie als Späherin geschickt«, knurrte Moody, »weil er bisher noch kein Glück gehabt hat. Nein, ich denk mal, er will sich ein klareres Bild von dem verschaffen, was ihn erwartet. Und wenn Arthur nicht da gewesen wäre, hätte das Viech viel mehr Zeit gehabt, rumzuschnüffeln. Potter sagt also, er hat gesehen, wie alles passiert ist?«
»Ja«, sagte Mrs. Weasley, »es klang, als wäre ihr recht unbehaglich zumute. Wisst ihr, Dumbledore scheint fast darauf gewartet zu haben, dass Harry etwas derartiges sieht.«
»Ja, sicher«, sagte Moody. »Es ist was Merkwürdiges an diesem Potter-Jungen. Das wissen wir alle.«
»Als ich heute Morgen mit Dumbledore gesprochen habe, schien er sich wegen Harry Sorgen zu machen«, flüsterte Mrs. Weasley.
»Tödlich ist er besorgt«, knurrte Moody. »Der Junge sieht Dinge aus dem Inneren der Schlange von du weißt schon wem. Natürlich weiß Potter nicht genau, was das bedeutet. Aber wenn du weißt schon, wer Besitz von ihm ergriffen hat...«
Harry riss sich das Langziehohr heraus. Sein Herz hämmerte rasend schnell und Hitze schoss ihm ins Gesicht. Er schaute zu den anderen. Die Schnüre baumelten ihnen immer noch aus den Ohren und sie starrten ihn alle an. Mit einem Mal stand Angst in ihren Gesichtern.